Ey Christian, kein Mensch interessiert sich mehr für Filme. Wir brauchen einfach mal ein anderes Thema für unseren Podcast.
Frauen?
Boah, geil. Ja, Krimi-Preis incoming.
I will not have you in the course of a single evening besmirching that name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons.
Und damit herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einem neuen Rang und Namen hier bei der Kinotagesstätte und einer Bringschuld, die wir zu erfüllen haben. Denn, erinnert euch vielleicht, langjährige Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen es. Ende letzten Jahres haben wir eine Folge zu den besten Lehrmeistern der Filmgeschichte gemacht und festgestellt, ups, wir haben ja nur Männer nominiert. Also haben wir gesagt, okay, wir machen zeitnah nochmal eine Folge über die besten Lehrmeisterinnen, Mentorinnen, wie auch immer. Und das holen Marius und ich jetzt nach. Hi Marius.
Hi, Tag. Ich fühle mich jetzt mit dem Anfangskick ein bisschen schmutzig, aber das ist in Ordnung, um diese Folge
reinzukommen. Das ist okay, du kannst duschen gehen nach der Folge.
Ja, ich werde meinen Mund jetzt einfach reinreden, indem ich wunderbare und tolle, starke Frauenfiguren vorschlagen werde.
Ich bin sehr gespannt, was wir hier aufzufahren haben. Möchtest du vielleicht, weil ich weiß, meine sexy Erkältungsstimme ist sehr angenehm zu hören, aber möchtest du vielleicht trotzdem den Menschen da draußen erklären, wie dieses Format funktioniert?
Gerne, ich hatte ja schon ein Vorgespräch mit dir, um diese wunderbare Stimme zu genießen. ihr da draußen habt jetzt noch wahrscheinlich so eine gute halbe, dreiviertel Stunde mit dieser Stimme. Deswegen erkläre ich so lange mal ganz kurz, worum es hier geht. Rang und Namen ist unser schönes kleines Diskussionsformat, in dem jeweils zu einem Thema, heute die besten Lehrmeisterinnen im Film, wir drei Picks auswählen und nacheinander vorstellen. Am Ende wird nur einer übrig bleiben. Eine Frauenfigur wird am Ende den Titel als beste Lehrmeisterin nach Hause tragen. Und wir müssen uns beide auf diese Figur einigen. Sonst noch irgendwas? Ja, das sagen wir, wenn soweit ist.
Es wird immer schmutziger. Jetzt sind jetzt hier nicht nur zwei Männer, die über Frauen reden, sondern die dann auch noch Frauen bewerten. Oh mein Gott,
Marius. In ihrer Leistungsfähigkeit, genau.
Genau. Ja, immerhin das, ja. Vergeben wir noch Noten für bestimmte Aspekte. Also, es wird immer schlimmer, oh Gott.
Ja,
aber vielleicht kriegen wir diesmal Zuschriften wenigstens an, auch wenn es böse Zuschriften sind.
Endlich mal Hassnachrichten, geil, ja. Hammer, hab ich Bock drauf. Ich sage aber auch ganz ehrlich, es war deutlich schwieriger, hier Lehrmeisterinnen zu finden anstatt Lehrmeister. Es gibt zwar viele wunderbare und tolle Frauenfiguren in der Filmgeschichte, aber in Form einer Mentorin, Lehrmeisterin, Lehrerin und nicht wirklich Lehrerin, war das super schwierig, wie ich fand.
Mal ja, so als kleines Disclaimer. Entweder sind wir einfach zu eingeschränkt in unserem Filmwissen, zu ignorant.
Ja.
Oder es liegt einfach an der Filmlandschaft an sich, also an der Ignoranz der Filmlandschaft und der Filmemacher da draußen, die einfach viel zu gerne Mentorenrollen männlich besetzen. Ich meine, es ist ja auch irgendwie so kulturell geprägt, wenn du dir in der Heldenreise den Mentor vorstellst, du siehst halt den graubärtigen Zauberer, ne? Den alten Mann, der da steht. Und den Schüler anleitet und weniger die graubärtige Zaubererin.
Nee, das ist dann eine Hexe oder so. Weißt du, so eine Gegenspielerin oder.
Genau.
Also ich hatte sehr oft, war ich bei Filmen und dachte mir so, ja, da gibt's eine weisere Frauenfigur oder sowas oder sonst sowas in der Art, aber die entpuppte sich dann immer so als am Ende als Schrecken oder als doch das Böse oder ne, irgendwie, also es war eine gruselige Reise durch meinen Letterbox-Verlauf auf jeden Fall. Und wenn ihr da draußen Tipps habt auf jeden Fall, die wir heute nicht nennen werden, gerne. Ich hab Lust auch in diesem Bereich mich filmisch weiterzubilden.
Ja, ich hatte auch irgendwo gelesen, es liegt vielleicht daran, wie oft sozusagen in unserer kulturellen Vorstellung, wie oft blickt denn ein männlicher Protagonist zu einer weiblichen Figur auf in dieser Heldenreise, ne? Also, das passiert ja auch nicht oft, dass sozusagen die Frauenrolle etwas ist, was meist männlichen Protagonisten mit Respekt von unten betrachtet wird. Es ist alles so falsch. Es gibt Ausnahmen natürlich und die kommen heute bei uns hoffentlich zur Sprache.
Hoffentlich, genau. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich würde loslegen.
Ja.
Und mit was starte ich denn jetzt? Damit habe ich keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube, ich starte mit dem Klassiker. Und zwar, wir haben schon gesagt, irgendwie Heldenreise, ne? Der Protagonist, die Protagonistin guckt nach oben zu einer Figur, die sie lehrt, natürlich irgendwie das Richtige vom Falschen zu unterscheiden und durch das Leben oder durch die Aufgaben zu wandeln. Und bei den Coming-of-Age-Filmen ist das dann meistens die Familie, natürlich, die für die meisten natürlich jungen Protagonisten raufschauend ist. Zum Beispiel eine Oma-Figur. Und das wäre mein erster Pick, die alte weise Frau, die den jungen Protagonisten bei Coming-of-Age-Filmen den weisen und richtigen Weg vorschlägt. Und da habe ich, sie wird tatsächlich bei Letterboxd auch nur Oma genannt, Pupil. Ich glaube, das ist aber auch nur so eine französische Form für sowas wie Oma-Omaschen. Aus La Boom 1 und 2. Hast du, glaube ich, nicht gesehen?
Nee, es gibt einen zweiten Teil davon?
Ja, da wird okay. Kurosawa erwähnt.
Oh.
Ja. Ja, es gibt zwei Teile, wo unsere junge Protagonistin durch den allgemeinen Wahnsinn der 80er Jahre in Paris durchstolpert und das Schulleben und das Erwachsenwerden in dieser Zeit. Jungs sind natürlich Thema, Partys, ne, Feten, coole Feten sind Thema, und sie braucht einen Anker, und jetzt kommt der Clou, warum ich sie gewählt habe, denn ihre Eltern sind nicht in der Scheidung, aber haben Streit, haben einen sehr großen Streit. Sie weiß nicht, wie das mit ihrer Familie weitergeht, ob sich die Eltern scheiden werden oder nicht, und da kommt es zu hohen Komplikationen, und wer ist für sie da? Ihre Oma. Und sie ist extrem wichtig, im ersten Film noch mehr, vielleicht wie im zweiten Film, um ihr Dinge zu zeigen, wie Hoffnung, natürlich, klar, dass die Familie Bestand hat, aber es ist natürlich auch die typische coole Oma, ne, die mit auf die Rollschuhbahn geht oder die irgendwie sie deckt, wenn sie irgendwie zu ihrem Angebeteten rausgeht und dann sie dafür deckt irgendwie und ein Alibi gibt für den Abend und sowas, ne. Sie ist die coole, taffe Oma, die alles dafür tut, dass das Enkelkind stets behütet ist. Und ja, Was soll ich mehr sagen? Ich glaube, diese typische Oma-Figur haben wir alle im Kopf und ergibt insgesamt eine wunderbare Lehrmeisterin. Und natürlich ist sie auch toll gespielt und super charismatisch und toll, aber das kann ich dir jetzt alles nicht erklären, weil du den Film nicht gesehen hast.
Ich sehe hier bloß ein paar Fotos von ihr, und sie sieht auf jeden Fall aus wie die coole, taffe Oma. Was bringt sie denn der Protagonistin bei fürs Leben? Also worin besteht ihre lehrende Position, um es mal so zu formulieren?
Naja, das Typische, was alte Menschen, glaube ich, sehr oft beibringen wollen, oder?
Früher war alles besser, ja.
Nee, genau das Gegenteil, quasi. Bis jung genieße es, ne? Also, hab die Zeit deines Lebens, hab Spaß, geh raus, mach Fehler auch, ne? Also, das gehört alles dazu. Sie spendet Trost, ja, bringt ihr, sie ist nicht Lehrmeisterin im Sinne von, sie gibt ihr jetzt Lektionen, quasi, sondern es ist der Ankerpunkt, mit dem unsere Protagonistin immer mit Fragen quasi hinkommt. So nach dem Motto, soll ich das machen? Darf ich das machen? Und sie bestärkt sie quasi in ihrem jugendlichen Wahnsinn, alles zu machen, worauf sie Lust hat, und dabei halt nur aufzupassen. Und also ich glaube, sie überlässt auch mal ihre Wohnung dann für eine Party irgendwie und sowas. Ja.
Also, ja, wie gesagt, nicht gesehen. Ich weiß, Ecke mag den Film, glaube ich, nicht, wenn ich das so richtig im Kopf habe, oder
Ja, das ist ja ein Argument für mich, würde ich sagen.
Nein, das war jetzt einfach nur Faktstellung. Aber was dir auf jeden Fall zugutekommt, ist, dass donnermagazin.de hat für den Artikel Coole Omas, diese Sternzeichen sind laut Horoskop die besten Großeltern, hat sie ein Bild von der La Boom Oma da zur Bebilderung des Artikels genommen. Insofern,
ich habe mich nicht,
spricht das für dich, ja.
Ich habe mich nicht in die Filmgeschichte reingelesen, aber vielleicht kommt dieser Stereotyp auch daher. Das kann sein. Aus La Boom kommen ein paar ikonische Szenen.
Ich würde jetzt die coole Oma nicht unbedingt als Stereotyp bezeichnen, sondern schon so, nee, dafür ist es nicht Klischee genug, um Stereotyp zu sein.
Findest du? Ich finde, das ist schon eine relativ typische Figur. Boah. Ich hatte noch irgendwie, der Junge muss an die frische Luft, die Oma von Habe Kerkeling quasi, als Honorable Menschen. Aber da kommen wir noch später dazu. Ich mag zumindest diese Figur immer, wenn sie auftaucht in Coming-of-Age-Filmen. Und ja, genau, ich meine, unsere beiden Mütter sind Omas. Du würdest quasi was gegen deine eigene Mutter sagen, wenn du gegen diesen Pick wählst.
Nein, um Gottes Willen, ich bin extrem dankbar für die viele Unterstützung, die meine Mutter uns gewährleistet in der Erziehung unseres Kindes. Gut,
das schneidest du raus für den nächsten Muttertag.
Das hört sie auch oft genug von uns. So, wir machen weiter, bevor es noch privater wird, würde ich sagen. Mein erster Pick ist, ja, ich habe es wirklich wörtlich genommen. Ich habe mir jetzt hier eine Lehrerin rausgesucht, eine ganz klassische Lehrerin, die im Klassenzimmer steht, den Kindern was beibringt. Wenige Filme, die da, glaube ich, in den letzten Jahren derart Welle gemacht haben, wie das Lehrerzimmer. Und da unsere Protagonistin Carla, gespielt von Leonie Benisch, ist in diesem Film die Neue. Ja, ich glaube, sie ist so ein halbes Jahr in diesem Gymnasium. Es ist ein ziemlich durchschnittliches Gymnasium, nicht so eine Problemschule oder sowas. Und ist insofern ein etwas besonderer Typus innerhalb dieses Lehrerkollegiums, als dass sie halt wirklich eine Idealistin ist. Die bedingungslose pädagogische Verantwortung verfechtet, möchte ich sagen. Handlung dreht sich darum, dass da eine Diebstahlserie stattfindet. Natürlich werden Schüler verdächtigt, Schülerinnen verdächtigt. Sie kommt dann aber drauf, dass es wohl die Sekretärin ist, die Schulsekretärin ist. Und sie verteidigt nun ihre Schülerin, ihre Schüler gegen unwürdige Behandlung, gegen Einschüchterungsversuche, gegen so Denunziationsaufrufe. Und das mag jetzt erstmal nicht eine total so Lehrmeisterin sein, in dem Sinne, wie es jetzt ein Yoda zum Beispiel ist oder ein Gandalf, so ein totales ideelles Vorbild, so eine Überperson, sondern es ist halt eine sehr, sehr menschliche Figur. Sie ist fehlbar, sie ist hin und her gerissen zwischen diversen Dilemmata, die sich da auftun. Was ich aber so schön finde an ihr, wie gesagt, dass sie ihre Lehrerinnenposition wirklich unter allen Umständen wahrt. Also da gibt's ja dann diesen Schüler, der sie dann auch mal tätlich angreift. Er schlägt sie und trotzdem nimmt sie ihn später in Schutz, will weiterhin dafür sorgen, dass er an dieser Schule bleiben kann. Und das macht sie für mich zu einer sehr, sehr interessanten Lehrerfigur. Nicht, wie gesagt, oder wenn man auch so an Robbie Williams Club der Toten Dichter denken, das ist natürlich auch eine total idealisierte Figur, aber das hier ist für mich eine realistische Lehrerinnenfigur. Und insofern für mich hier doch ein Pick, den ich gerne in die Runde werfen möchte.
Ja, ich habe den Film gesehen. Mir ist der allerdings nicht so wahnsinnig im Kopf geblieben wie manch anderem. Fand ihn ehrlich gesagt nicht überragend, fand ihn gut, aber nicht überragend. Deswegen musst du mich nochmal gerade auf den Stand bringen, was lehrt diese Person nochmal? Also jetzt nicht welche Fächer, sondern was lehrt fürs Leben, für irgendwelche anderen Sachen konkret den Schüler?
Sie bringt, das kann ich dir sagen. Mathematik und Sport.
Nicht die Fächer, sondern ich will, weil das sehen wir, glaube ich, nicht, ob sie jetzt eine gute Lehrerin ist in ihren Fächern, sondern wir sehen ja, wie der Umgang mit den SchülerInnen ist, oder? Also was nehmen die mit von dieser, du musst ja irgendwas mitnehmen von deinem Lehrmeisterin.
Ja, Mathematik und Sport, Marius.
Gut, okay, Sport habe ich in meinem Leben nicht mehr gebraucht, was ich dort gelernt habe, Mathematik.
Ja, hättest du mal lieber sie als Lehrerin gehabt, offensichtlich. Oh, das ist jetzt eine gute Frage, so die welche Werte sie ihnen vermittelt, abseits dessen, was sie im Unterricht vermittelt. Ehrlichkeit und zu seinen Werten zu stehen. Und,
ja, aber relativ erfolglos, ne, also oder? Sowas. Also die Schülerinnen stehen ja eher gegen sie. Also die Schüler, ich erinnere mich an dieses Schülerzeitungsinterview und sowas, wo die ja relativ in die Pfanne gehauen wird.
Ja.
Und also ich würde sagen, abseits von Mathematik und Sport ist ja jetzt nicht so im Sinne von Lehrmeisterinnentum eher erfolglos.
Wie gesagt, ist nicht die total idealisierte, nicht, ist kein Yoda, kein Gandalf, kein Robin Williams, sondern ist eine realistische, menschliche, fehlbare Figur. Mhm. Aber die Frage, was bringt sie ihm bei, ist ganz einfach mit Mathe und Sport zu beantworten.
Das ist kein Lehrerin der Filmgeschichte gefunden, die eine bessere Fächerkombination hat als Mathe und Sport. Das ist eine Fach, das alle hassen und.
Also, Mathe? wenn du mir jetzt gleich hier mit Jennifer's Body oder Cameron Diaz um die Ecke kommst, dann können wir noch mal drüber reden, Marius. Ja,
ja, ich würde lügen, wenn Jennifer's Body nicht auf meiner Shortlist stand, einfach nur mal ein bisschen Würz hier reinzubringen. nein, aber ich hätte zum Beispiel auch noch eine Lehrerfigur anzubieten.
Ja, dann bitte doch.
Ja, Lehrerinfigur natürlich. Erstmal Thema Fach, habe ich safe gewonnen. Also die Lehrerin, die ich gleich vorschlagen werde, hat safe das bessere Fach. Ist an einer cooleren Schule als irgendwie dieses, was war das? Gesamtschule Neukölln oder so.
Ach ja, jetzt kommt die Harry Potter-Fraktion. Ja, ja, komm.
Wir haben auf jeden Fall eine, die unserem Protagonisten sehr viel beibringt, auch abseits des Unterrichts. Ehrlichkeit, Mut, Tapferkeit, alles Werte der Gryffindors. Ja, natürlich der Harry Potter-Pick an dieser Stelle. Und möge sie in Frieden ruhen, habe ich natürlich die gute Margret Schmidt nach Cold Mirror, Maggie Smith, letztes Jahr verstorben in ihrer Rolle als Minerva McGonagall aus Harry Potter, aus der Harry Potter-Reihe. Fach erstmal Verwandlung, ne? Viel geiler als Mathe und Sport. Ich bitte dich, wenn du verwandeln kannst, brauchst du keine Mathe und keinen Sport mehr.
Also, kein Sport mehr, das gebe ich dir, aber Mathe brauchst du trotzdem.
Ja, aber ist ja kein Grundschulmatte, was die unterrichtet. Das ist ja Satz des Pythagoras aufwärts.
Ja, und aber das du musst doch, wenn du deine, aber Marius, wenn du deine Zaubertränke zusammenbrauen willst und zumindest so ein paar Gramm zusammenrechnen willst, dann brauchst du ein bisschen Mathe.
Du warst auch in der MINT-Klasse, oder?
Nee, aber ich wär's gern gewesen.
Oh. Nicht mal bei den Nerds dabei gewesen. Ach ja, nee, Minerva McGonagall. Die Harry Potter Lehrerin und verkörpert natürlich den Lehrerin-Typ, der, wie ich finde, sehr wichtig ist. Und jeder sollte eine Lehrerin haben wie Minerva McGonagall, nämlich streng, ne? Werte verbunden, aber auch trotzdem das Herz am rechten Fleck, gutherzig, auf ihre Schüler eingehend, auch abseits des Unterrichts ein offenes Ohr haben, eine Vertrauenslehrerin quasi. Und Lehrer und Lehrerinnen können ja sehr prägend sein für die Schulzeit und für das weitere Leben. Und so eine Art Lehrerin, glaube ich, kann extrem prägend sein, auch in einer zauberhaften Welt wie Harry Potter. Und auch hier hilft sie natürlich Harry sehr viel. Zum Beispiel nimmt ihn ins Quidditch-Team auf. Sie ist ja Hauslehrerin von Gryffindor, das heißt, hat dort extremen Einfluss, hat die Werte von Gryffindor natürlich. Und kann auch noch selber kämpfen und mit in die Schlacht ziehen mit einem der tollsten Harry Potter Momente ever, wenn sie im letzten Film die Steinarmee erweckt und sagt, diesen Zauberspruch wollte ich schon immer mal testen. Das ist ja eine ikonische Rolle und eine ikonische Lehrmeisterin, würde ich sagen. Und jetzt kommt der alte Harry Potter Muffel.
Es wird Zeit,
dass wir eine Harry Potter Folge machen. Da musst du das alles nochmal anschauen. Und dann haben wir
ja, das habe ich ja erst letztes Jahr gemacht.
Vorletztes Jahr.
Das war ja, also Ende 2023.
Ja.
Im Kindbett. also, natürlich war mir das von Anfang an klar, dass du jetzt, wenn du schon in der Folge davor nicht auf Harry Potter zurückgreifst, du natürlich den Pick machen würdest. Ich hätte es mutiger gefunden, Marius, wenn du sowas wie die komische Glaskugel-Leserin. Glaskugel-Tante da. Von wem gespielt? Von Emma Thompson? Ja, ne? Wenn du die genommen hättest, das wäre mutig.
Ja, aber
das
sie ist keine gute Lehrmeisterin. Sie ist eine sehr schlechte Lehrerin, um ehrlich zu sein. Aber
Ist es ja?
Viele sind dort sehr schlechte Lehrer. Also eigentlich ist Minerva McGonagall die einzige wirklich gute Lehrerin dort.
Das stimmt, ja. Mir fällt auch immer wieder auf beim Schauen des ersten Films die Besenfluglehrerin, wie schlecht die eigentlich ist. Wenn sie da irgendwie das eine Kind bringt sie zur Krankenstation und sagt den anderen, und ihr bleibt hier alle stehen und macht keinen Unfug. Und natürlich passiert
dann Unfug. Wird Unfug getrieben, ja. Ja, auch Snape natürlich als oder Professor Dumbledore sind halt einfach keine guten Lehrer. Deswegen konnte ich sie alle auch beim letzten Mal nehmen und auch bei diesem Mal nicht. Aber Minerva McGonagall ist halt wirklich eine Lehrerin, wie sie im Buche steht. Also natürlich etwas älter und etwas weiser. Aber trotzdem, hattest du den Lehrertyp früher nicht? Irgendwie, wo du wusstest, da darfst du keinen Mucks machen, ne? Also da darfst du dich nicht daneben benehmen, sonst hat's wirklich Konsequenzen und versaut dir das ganze Wochenende mit Strafarbeit. Aber wenn es darauf hart auf hart kam, irgendwie wenn du Fragen hattest oder wenn du irgendwie nicht weiterkommst mit dem Stoff, dann wusstest du, da konntest du hingehen und da hatte jemand ein offenes Ohr und für solche Probleme. Ich hatte zum Beispiel halt mal so eine Klassenlehrerin und die hat mich, glaube ich, schon relativ geprägt. Sie hat mir kein Englisch vermittelt, das leider nicht. Aber ansonsten war sie eine gute Klassenlehrerin, würde ich glaube behaupten. Und hier ist mit der McGonagall halt eine sehr gute Hauslehrerin und Verwandlungslehrerin wahrscheinlich auch ganz gut. Das sieht man im Film nicht so sehr.
Also, ich muss, wenn ich so drüber nachdenke, nee, ich glaube, so einen Typ hatte ich nicht. Ich hatte meine Leistungskursleiterin war nicht streng. Die hat immer, also die hat uns sehr, sehr gefördert und sehr, sehr so freie Interpretation und freies Diskutieren gefördert. Ich weiß
nicht, was jetzt draus geworden ist.
Ja. Und ja, siehst du, was jetzt draus geworden ist? Ich rede mich hier um Kopf und Kragen und versuche bloß nicht irgendwie auf deinen Pick weiter einzugehen, weil ich nichts dagegen
weiter sagen kann. Dann geh doch weiter.
Dann geh doch weiter und ich habe schon verloren. Ich habe gar keinen Bock mehr.
Nein, ich habe ja noch was Besseres. Alles gut.
Hättest du das denn nicht bis zum Schluss
aufheben können? Nee, ich habe ja noch was Besseres. Alles gut.
Ja, okay. Ich habe als nächstes Mary Poppins. Mary Poppins kommt angeflogen mit dem Regenschirm, kommt so angeschwebt und mag jetzt erstmal keine offensichtliche Mentorin sein, weil eigentlich wird sie als Nanny angestellt. Ne? Also muss ich um die Kinder kümmern, muss die dann Dreck hinterherräumen, die Windeln wechseln, das Essen machen und so weiter. Aber sie übernimmt sofort das Ruder, bringt neuen frischen Wind und frische Werte in diesen Haushalt der Banks. Gleich mal diese Chaos-Kinder streckt sie ihre führende Hand aus, denn nicht um ihnen eine Backpfeife zu geben, sondern um sie an die Hand zu nehmen und ihnen solche Sachen zu vermitteln wie Arbeit kann auch Spaß machen oder es liegt etwas Schönes darin, Bedürftige zu unterstützen. Und das ist natürlich, also da ist sie als Mentorin für die Kinder ganz, ganz, ganz wertvoll und bringt den Lebensfreude rein in ihr verwöhntes Oberschichtleben. Aber vor allem, und wer den Film Saving Mr. Banks gesehen hat, der kriegt eine ganz neue Perspektive auf diesen Film. Vor allem rettet sie Mr. Banks, also den Vater, und wird auch für ihn zu einer Art Mentorin, denn sie zeigt ihm, wieder die Freude im Leben. Er, der Bankier, der keine Zeit für die Familie hat, der nur in seine Arbeit versunken ist, der sich die ganze Zeit Sorgen darum macht. Er erkennt durch sie wieder den Wert der Familie, dass das mehr wert ist als Arbeit. Er erkennt wieder den Spaß am Leben. Und insofern ist sie nicht nur eine gute Mentorin für die Kinder, sondern für die gesamte Familie Banks.
Und verleitet die Kinder zum Zuckerkonsum. Das ist schon mal schlecht, würde ich mal gerade behaupten.
Nein, Miles.
Und das geht mit ihnen dann, nachdem sie die Medizin geschluckt haben, auf irgendwelche Fantasietrips. Ich impliziere nichts, was in dieser Medizin war, um die Kinder ruhig zu stellen.
Sehr viel, Miles. Man muss Kompromisse machen. Ja, man muss Kompromisse machen. Zum Beispiel, nein, ich fange nicht an. Das erzähle ich dir danach.
Ja, also natürlich kann man das jetzt als großen Fortschritt. Wann ist das, der 40er und 50er, der Film? 60er? maximal.
60ern.
60ern. Dass die Kinder keine gescheuert bekommen, ist ja schon mal schön. Aber wenn ich mich auch richtig erinnere, waren das so lause Bengel quasi oder Kinder. Also das waren jetzt keine wirklichen, ne, Super-Nanny-Kinder, die irgendwie durchs Chaos geschrien sind und alles kurz und klein geschlagen haben. Also die hatten es gar nicht so sehr nötig, jetzt eine Nanny zu haben, die irgendwie ihnen die richtigen Werte beibringt. Die wären super Bankiers geworden. Wäre nicht die Nanny gekommen, dann jetzt am Ende studieren die irgendeine Geisteswissenschaft und wären nix und verbraten ihr Erbe. So, das ist die eigentliche Fortsetzung von diesem Film.
Moment, der Filmstudent bedient jetzt solche Klischees, ja, von irgendwelchen Kindern, die Geisteswissenschaften studieren und die Erbe verbrennen? Also, Entschuldigung.
Ja, ich frage mich wirklich, was aus diesen Kindern geworden ist. Erfährt man das in irgendeinem Film?
Da müsste man wahrscheinlich diesen relativ neuen Film mit...
Es gibt eine Fortsetzung, ne?
Ja, Mary Poppins Rückkehr. Gott, wie heißt sie denn? Wo ist sie denn? Emily Blunt, mit Emily Blunt in der Hauptrolle.
Müsste man jetzt schauen dafür. Oder man kann es auch sein lassen. Ja. Also das Problem ist, dass ich Mary Poppins den Film schon nicht so sehr mag, um ehrlich zu sein.
Ja, oder? Und das spricht gegen dich.
Spricht gegen mich? Ja. Weiß ich nicht. Es gibt ein, zwei nette Songs. Sonst ist der relativ öde in meiner Erinnerung nach. Gut, sehr konservativ, aber das ist jetzt natürlich auch der Zeit geschuldet. Da lassen wir mal gut sein. Und ich hatte irgendwann das Gefühl auch, dass sie sich nicht mehr so interessiert für die Kinder, sondern mehr für halt Mr. Banks oder diesen einen Typi, mit dem sie da auf Fantasiereisen geht. Und die Kinder sind dann irgendwann einfach nur mit und sagen, oh, wie toll ist hier alles. Der Einfluss auf als Lehrmeisterin würde ich tatsächlich überschätzt wissen. Du kannst jetzt sagen, das ist eine Lehrmeisterin für den Mann, aber dann können wir ja Frau, die einen Mann anschmachtet oder irgendwie ihm hilft, auf die gerade Bahn zu kommen, hier mit reinnehmen. Also jede
heterosexuelle
Frau in einer Beziehung.
Marius, am Ende ist es so, dass diese drei Figuren, die beiden Kinder plus der Vater, sind am Ende des Filmes. Am Ende des Filmes sind es ganz andere Charaktere als am Anfang des Filmes. Und dafür war Mary Poppins der Katalysator mit den neuen Perspektiven, mit den neuen Werten, mit den wunderbaren, fantastischen Songs, die sie da eingebracht hat. Und das ist doch das, was ein Mentor, eine Mentorin letztendlich in so einer Geschichte ausmacht, nämlich die Figur zu formen, ihr einen Weg aufzuzeigen und aus ihr eine andere Figur zu machen, als sie am Anfang der Geschichte ist.
Ja, okay. Ja.
Dein demonstratives Gehen kannst du dir sparen, ganz ehrlich.
Der Film geht 140 Minuten. Da habe ich, glaube ich, noch öfter gegähnt.
Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
5, 6 Jahre her.
Schau dir mal an, jetzt mit deinem Filmstudentenblick. Du wirst ihn lieben.
Ja, das mag ich zu bezweifeln. Aber nun gut, wir gehen weiter zu einem Film, den ich wirklich liebe und den du auch magst. Mhm. Keine Angst. War diesmal ganz brav und habe einen Film genommen, den wir beide mögen. Eine Figur, die wir beide mögen, ist jetzt ein bisschen schwierig vielleicht bei der Figur. So, wir hatten ja schon am Anfang die Heldenreise, ne? Eine Figur geht los, um irgendwas zu finden, aber muss irgendwann feststellen, dass das, was sie finden will, vielleicht gar nicht das ist, was sie unbedingt sucht, sondern etwas anderes, ne? Gefühle, also im weitesten Sinne. Und jetzt wird natürlich sehr schwierig, was suchen eigentlich Gefühle? Und die Frage hat sich mal Pixar gestellt. In einem wunderbaren Film namens Inside Out. Und in diesem Film, wir haben ihn alle noch im Kopf, gehen Joy, Freude und Kummer, Trauer oder Kummer, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, auf eine Reise zusammen, auf einen Roadtrip quasi durch das Gehirn ihrer Protagonistin, Riley. Und irgendwann muss Freude erfahren, was es wirklich wichtig ist im Leben und wofür eigentlich die Person da ist, die sie hier begleitet. Und diese Person ist meine Mentorin, Lehrmeisterin auf Platz Nummer 1 quasi oder meine Lieblingsmentorin, Trauer. Trauer ist die beste Lehrmeisterin im Leben. Dass das jetzt eine Frauenfigur ist, ist ein bisschen Da könnt ihr Pixar gerne anschreiben, warum Wut und Ekel Männer sind und Wut und Angst und Ekel und Trauer Frauenfiguren sind. Das habe ich nicht gemacht, aber trotzdem ist Trauer eine fantastische Lehrmeisterin hier für Freude in Inside Out. Warum ist das so? Am Anfang mag Freude Trauer nicht, also oder findet sie nutzlos, findet sie eigentlich sollte sie so wenig, umso wenig Trauer es gibt, umso besser. Und am Ende des Films ist sie ein anderer Charakter. Sie versteht, was Trauer im Leben für Rileys für Bedeutung hat, dass in Erinnerungen sowohl traurig als auch freudig sein können, dass das beides zum Leben dazugehört. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erkenntnis für Kinder, aber auch für Erwachsene und für Joy halt selber auch. Das heißt, Trauer hat diesen, in dieser Reise war sie die Lehrmeisterin für Freude. Mein Pick, Trauer aus Inside Out.
Marius, ich bin wirklich froh, dass hier jetzt am Ende doch noch ein Pick kommt, wo ich dann in der Endrunde direkt sagen kann, okay, den kann ich rauswerfen.
Was?
Ja, das ist
wirklich dankbar. Ich liebe diesen Pick. Dankbar. Ich habe mir da sehr viel Gedanken drum gemacht und war, das ist argumentationssicher.
Ja, weiß nicht, wenn du es halt verargumentiert hättest, gut, aber also Kummer heißt sie, glaube ich, im Deutschen. Kummer ist halt ums Verrecken keine Mentorin. Also wie das im
Nee. Keine typische.
Nee, auch keine untypische. Also, wenn die Rolle der Mentorin darin besteht, einer Figur beizubringen, ich bin nicht überflüssig, ich bin wertvoll.
Ja, aber da hängt doch ein bisschen was dran, Christian. Also, die bringt ja nicht der anderen Figur dabei, ich bin auch okay, bitte akzeptier mich. Sondern da hängt ja was dran. Also sie bringt der Freude einen ganz anderen Blick auf die Welt und auf
aber auf nicht Riley durch bei. Eine aber nicht durch eine aktive Mentorinnenposition, sondern das ist ja Freudes Selbsterkenntnis geschuldet,
die sie niemals hätte ohne diesen Trip mit Kummer.
Vielleicht denke ich dazu klassisch an so ein Mentorenverhältnis, dass quasi der oder die Belehrte vom Wissensstand her, vom Wertestand her unter der Mentorin, unter dem Mentor liegt. Aber das sind ja hier zwei Figuren, die auf eine gemeinsame Reise gehen, letztendlich ebenbürtig sind. Und insofern sehe ich da null ein Mentorinnenverhältnis. Bloß weil man aneinander lernt, bin ich noch, also nein, das ist keine Mentorin, Marius. Beileibe nicht. Also es ist wirklich interessante Wahl, aber ich bin da überhaupt nicht bei dir, dass ich da eine Mentorin sehe in Kummer.
Keine klassische, da möchte ich dir auch recht geben, aber ich fand schon, sobald du etwas von einer Person lernst, ist sie irgendwie deine Lehrmeisterin. Aber vielleicht lerne ich ja jetzt noch was von dir bei dem letzten Pick.
Ich saß natürlich in den letzten Tagen da und habe mir Gedanken drüber gemacht. Ich bin quasi meine gesamte Filmografie im Kopf durchgegangen und habe nach Filmen gesucht mit tollen Mentorinnen, mit Lehrmeisterinnen, Figuren, was es da gibt. Und dann fiel es mir irgendwann wie Schuppen vor den Augen. Marius, welche Mentorinnenrolle ist denn die ehrenhafteste, anstrengendste und zugleich erfüllendste? Natürlich die der Mutter. So. Und jetzt kann man natürlich, jetzt kannst du natürlich so viele tolle Mutterrollen rausbringen. Ich habe mich aber für eine entschieden, die ja eine Ziehmutter ist für ein Waisenkind. Und zwar eine mechanische Ziehmutter für ein Waisenkind. Und bin gelandet bei Der wilde Roboter.
Natürlich.
Der wilde Roboter, mein Platz 3 Film aus dem letzten Jahr über Roboter, der angespült wird an einer Insel und sich da um ein Geflügelkind kümmert, es aufzieht. Und für mich zeigt diese Rolle, diese Figur einfach so schön, wie man erstmal selbst in diese Rolle als Lehrmeisterin, als Mentorin, als Mutter hineinfinden muss, wie man schrittweise dazulernt, wie man ja auch Fehler macht auf dem Weg dahin. Und wie dieser Weg verbunden ist mit glücklichen und traurigen Momenten, wie man sich an das Objekt, an das Subjekt der Erziehung bindet, nur um es irgendwann zwangsläufig loszulassen. Dieser ganze Komplex des Lehrens in seiner emotionalen Breite wird da so schön abgebildet. Und dann auch ja letztendlich im weiteren Verlauf des Films nutzt dieser Roboter all diese Qualitäten, die er gelernt hat. Das Beschützende, das Empathische, die Aufopferung benutzt er dann ja auch noch, um den Rest der Fauna dieser Insel vor einem Schneesturm zu beschützen. Und insofern mein finaler Pick hier in dieser Runde, in diesem Format, in dieser Ausgabe, meine Güte.
Ja, es ist, es spricht natürlich Bände, dass du hier bei den besten Lehrmeisterinnen, eine Folge für die Frauen, eine Folge für das starke Geschlecht, einen Roboter nimmst als Pick, der nur eine weibliche Stimme hat. Das ist bezeichnend.
Also, Marius, kannst du mir nicht sagen, dass dieser Roboter nicht eindeutig weiblich gelesen werden soll?
Nein, das ist komplett neutral. Die Stimme ist weiblich, ja. Ich weiß gar nicht, was die Originalstimme ist. Judith Racker ist es halt, aber also es kann ja auch. Nein, natürlich, sie sagt ja auch selber,
Lupita,
sie
ist Mutter. Lupita Nyong'o ist.
Ach was. Nein, sie sagt ja selber, sie ist Mutter und sowas und geht, denke ich mal, klar. Irgendwie. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben. So für die Kommentarschreiber da draußen. Kommentarschreiberin. Ich möchte weiterhin ausführen allerdings, dass du ja gerade erwähnt hast, dass Lehrmeisterinnenverhältnis ja erstmal ist, dass jemand etwas von einem anderen lernt. Und hier hat man eher, wie ich finde, wieder die Situation, dass beide voneinander lernen. Ne? Also der Roboter die Menschlichkeit erfährt und die Entscheidungsfreiheiten und quasi sein Protokoll überschreibt mit ja, Menschlichkeit in Tierform. Und dass du natürlich das Küken hast, das, ja, da würde ich dir recht geben, mütterliche Werte vermittelt bekommt, aber auch einfach Hard Skills wie Schwimmen, Fliegen, Futter.
Ja, also das Küken lernt schon, glaube ich, deutlich mehr als, beziehungsweise das Küken würde auch hätte ohne den Roboter null Überlebenschancen gehabt.
Ja,
ohne
aber,
den Roboter würde das Küken nicht existieren.
Aber der Roboter wäre ohne das Küken immer noch ein Roboter. Und keine Mutter.
Was nochmal?
Der Roboter wäre ohne, ohne das Küken nur noch ein Roboter, der immer noch durch den Wald laufen würde und irgendwelche Sticker anbringen würde. Und,
ach so. Ja. Ich sag nicht, dass der Roboter durch das Küken nichts lernt. Aber wie gesagt, das Küken hätte keine Überlebenschance gehabt oder den Roboter. Umgekehrt schon.
Ja, aber das ist auch gemein, jetzt so ein kleines Küken gegen so einen Allzweckroboterwaffe irgendwie gegenzustellen. Wer hat die besseren Überlebenschancen? Ich weiß nicht. Und klar, sie fügt sich in die Rolle ein und ist dann auch eine gute Lehrerin, Mutter. Boah, ich finde, das ist schon fast eine eigene Folge, die besten Mütter. Warum haben wir das eigentlich nicht zum Muttertag gemacht? Oder besten Väter?
Ist doch noch der Muttertag.
Ist ja, aber, Gott sei Dank, jedes zweite Jahr.
Politisch vorbelastet. Was? Jedes zweite Jahr?
Ja. Ich würde sagen, wir kommen zur Abstimmung.
Kommen wir schon zur Abstimmung? Kommen wir nicht zu Honorable Mentions? Oder hast du keine?
Doch, ich hätte tatsächlich, ich weiß gerade nicht mehr das Prozedere. Stimmt, wir machen erstmal Honorable Mentions, ne? Ja, dann machen wir erstmal Honorable Mentions. Ja. Eine weitere Oma Hatsui aus Die Shoplifters. Einfach Shoplifters von Kureda, die diese Familie von, ja, Tunichtguten von, ja. Also diese, ja, zusammengewürfelte Familie, die nicht blutsverwandt ist, irgendwie zusammenhält, sie ja quasi auch bei ihr wohnen und mit dem Tod von ihr geht alles in die Brüche. Fand ich sehr berührend. Ich habe Ripley tatsächlich.
Ja,
aber
hatte ich auch gedacht, Aliens, im zweiten Teil. Ne?
Genau, im zweiten Teil wird sie quasi Lehrmeisterin für die Marines, wenn man so will. Sie ist die Einzige, die weiß, worauf sie sich einstellen müssen.
Und Mutter wird sie.
Und Mutter, stimmt, ja. Und ich habe noch Camille aus Die Verachtung, in dem sie quasi ihrem Mann klar macht, dass er gerade die Kunst verrät, indem sie mit ihm Schluss macht. Also, was will man mehr? Und Brigitte Bardot, tolle Lehrmeisterin in diesem Fall für, ich weiß gar nicht, wer der Hauptdarsteller ist. Aber sie bildet einen schönen Gegenpol irgendwie zu Fritz Lang, der so in Sachen Kunst und Film dort der Lehrmeister ist. Und hier im Privaten ist es irgendwie Brigitte Bardot, die ihrem Ehemann sehr deutlich klar macht, dass er auf der falschen Spur ist.
Ich hätte noch, aber wegen Marvel hätte ich nicht gewonnen, aus Doctor Strange die oberste Zaubererin. Oberste Zaubererin, hier Tilda Swinton. Da hätten wir auch noch schön über die Repräsentation beziehungsweise Nicht-Repräsentation Tibets in
Oh ja, da hätte ich sehr gerne mit dir gesprochen.
Ja. Können wir bei Gelegenheit mal machen. Für die extra Portion White Savior-Tum hätte ich noch Blindside im Angebot. dann, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist ein sympathischer kleiner Film, Little Monsters. Ich glaube auch Lupita Nyong'o als Lehrerin so von der Grundschulklasse auf einem Schulausflug und dann bricht die Zombie-Apokalypse aus. Dann hätte ich noch Tar, Kate Blanchett, ist ja auch Uni-Professorin. Keine gute Uni-Professorin.
Nee, gescheiterte Uni-Professoren auch, meine.
Gescheiterte Uni-Professoren vor allem, ja. Und dann ja, im selben Bereich hätte ich noch Sex Education und also die Rolle der Mutter, die einerseits Lehrerin, einerseits Sexualtherapeutin ist, andererseits auch noch Mutter ist und Gilmore Girls. Also, wenn ich mir ja schon 7 Staffeln angeschaut habe, dann muss ich das hier auch nochmal irgendwie unterbringen. Merke ich mir aber vor für irgendeine andere Folge.
Okay, sei mit hier mit der Welt. Wir sagen nochmal unsere 3 Picks, würde ich sagen. Mhm. Im Schnelldurchlauf. Ich hatte als erstes die Oma aus La Boom, dann Minerva McGonagall aus der Harry Potter-Reihe und Trauer aus Inside Out.
Ich habe die Lehrerin aus das Lehrerzimmer, Mary Poppins aus Mary Poppins und den wilden Roboter aus der wilde Roboter.
Ich erkenne da ein Muster.
Ja, machen wir es kurz, es ist Minerva.
Du wirst es kurz und schmerzlos machen, ja.
Ja, was soll ich jetzt so großartig rumdiskutieren? Also, ich hatte gehofft, dass du es dir nicht so einfach machst. Und
jetzt
wie
kommt
gesagt,
das wieder, ja.
Ich hätte letztendlich auch irgendwie direkt am Anfang, ich hätte fies sein können und dir das wegschnappen können, aber
ich habe mir gedacht, es ist immer ein Struggle, mit Harry Potter mit dir zu diskutieren. Deswegen dachte ich, das ist gar nicht so ein einfacher Pick.
Ja, aber es ist natürlich, es ist ja offensichtlich. Und ich meine, dann hast du noch so ein bisschen jetzt den emotionalen Nachhall von durch Maggie Smiths Tod noch mit dabei. Das nutzt du ja auch noch schamlos aus. Und
wie du meinen Siegstreit hier irgendwie runterwerten willst, es funktioniert nicht. Ich freue mich sehr, diese Ausgabe von Rang und Namen einfach mal zack gewonnen zu haben. Und Minerva McGonagall mir dabei geholfen hat. Sie quasi auch war für mich jetzt auch hilfreich.
Dann war's das für diese Folge und wir hören uns nächste Woche mit etwas völlig anderem, hoffentlich.
Ja, ich glaube, die Lehrmeister und LehrmeisterInnen haben wir jetzt abgeschlossen. Wenn ihr noch Themenvorschläge habt, schickt uns die auch gerne. Ansonsten sind wir zu finden bei Instagram und natürlich in dem Podcast-Feed eures Vertrauens, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche.
Genau.
Bis dahin.
Ich muss mich jetzt hinlegen.
Gute Nacht, Christian.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.